Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt und ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, was mich schon seit Jahren beschäftigt und das passt auch ganz gut, weil dieses Thema auch die Leute Jahre beschäftigt, die das machen. Heute soll es ein bisschen gehen um die sogenannte One-Man-Show oder One-Woman-Show in manchen Fällen auch, die Lone-Wolf-Entwicklung. Es gibt Spiele, Projekte wie zum Beispiel Stardew Valley oder Axiom Verge oder auch das von mir sehr geliebte Dust an Elysian Tale, die ich gespielt habe und dann irgendwann so beim Spielen gedacht habe, wow, was für ein tolles Projekt, was für ein tolles Spiel. Und dann bekommt man auf einmal mit, dass das eine einzige Person entwickelt hat, komplett. Von der Grafik über die Entwicklung, über die Konzeption bis hin zur Musik sogar bei Axiom Valley, Axiom Verge natürlich. Und da habe ich mir immer gedacht, so jemanden möchte ich mal im Podcast einladen und darüber reden, wie es ist, ein Spiel komplett alleine zu entwickeln. Ich habe jemanden gefunden, vielen Dank an den Herr Daniel Pflege, der uns diesen Tipp gegeben hat. Heute zu Gast Julian Laufer aus Köln. Guten Morgen, Julian.
Guten Morgen, Manu. Danke, dass ich bei euch sein darf. Das ist eine super Chance, mein Projekt mal vorzustellen.
Genau, du bist in Köln, du heißt Julian und genau. Du planst gerade dein erstes kommerzielles Spiel zu releasen. Der Kickstarter geht am 1. April los und vielleicht fangen wir am besten damit an, dass nicht du dich direkt vorstellst, sondern erstmal so kurz dein Spiel erklärst und was man da macht und um was es da geht.
Ja, das ist also ein, vom Genre her, ich sag mal, das ist ein Metroidvania, das ist jetzt so ein Genrebegriff, den nicht jeder kennt, also im Prinzip ist es ein Plattformer mit einer offenen Spielewelt, wo du also keine wirkliche Richtung hast, wo du hingehen sollst, sondern du darfst so eine versunkene Ruinenstadt außerirdischen Ursprungs erforschen. Das geht da um zwei Charaktere, einen Meeresbiologen und der wird begleitet von so einem kleinen Helper-Druiden und man kann das eben auch in Local Co-op spielen. Also einer kann dann die Hauptfigur spielen und einer diese kleine Drohne und du löst dann verschiedene Rätsel, kämpfst natürlich gegen Bosse und versuchst immer mehr Ausrüstung zu gewinnen, um dann neue Teile der Welt eben auch aufzuschließen, also ganz ähnlich wie so in so Klassikern wie Super Metroid oder eben auch dem Axiom Verge, was der Manu gerade schon angesprochen hat. Darum geht's.
Wie lange entwickelst du daran schon?
Die Idee, so ein Spiel zu machen, die hatte ich eigentlich schon immer mal wieder in meinem Leben. Also ich bin kein Entwickler im Hauptberuf, sondern im Hauptberuf bin ich angestellter Klinikarzt und so verdiene ich auch mein Geld.
Mhm. Und da hat man noch Zeit nebenher, wow.
Das ist schon natürlich mit einer, sagen wir mal, ich habe die Karriere jetzt Ende 2012, die Klinikkarriere erstmal, ich sage es mal, beendet oder auf Eis gelegt, um eben in die Spieleentwicklung einsteigen zu können. Ich mache das jetzt nur noch Teilzeit. Und kann da so einigermaßen mich so über Wasser halten damit. Und seit 2013 habe ich jetzt erstmal angefangen mit einem Tag in der Woche, weil ich entwickle Spiele als Hobby eigentlich jetzt so, seitdem ich 12 bin ungefähr, habe ich angefangen so mit den ersten Game Engines und habe dann verschiedene Sachen ausprobiert. Und immer mal wieder wollte ich halt auch mal so ein was Größeres, was Komplexeres machen, habe das aber nie geschafft und habe immer wieder angefangen, wieder geschmissen. Und das war echt so ein jahrelanger Prozess. Und dann habe ich studiert und habe dann ein paar Jahre in dem Job gearbeitet, in dem Arztjob. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, das ist es absolut nicht. Du musst wieder anfangen mit Spieleentwicklung, weil das fehlt dir einfach. Also dir fehlt einfach, mir hat die Kreativität total gefehlt. Und dann habe ich dann den Schritt halt gemacht. Und 2013 habe ich dann erstmal angefangen, die Stelle zu reduzieren und habe einen Tag in der Woche mir wieder für Spieleentwicklung genommen und habe wieder angefangen. Und ich war natürlich ziemlich draußen und musste viele Sachen lernen. Und dann haben wir erstmal ein paar Jahre jetzt angeschlossen, wo ich eigentlich versucht habe, einen stabilen Prototypen hinzukriegen mit einer einigermaßen vernünftigen Grafik. Und so jetzt 2016 habe ich dann entschieden, okay, jetzt bist du soweit.
Aber das Projekt war immer das Outbuddies, also du bist an diesem, oder hast du ganz viel verworfen und wieder neu angefangen?
Ja, nee, das war eigentlich schon immer das Outbuddies, das hieß aber immer mal wieder anders. Und das Setting hat sich auch immer mal wieder geändert, je nachdem so. Ich wollte eigentlich, am Anfang habe ich ganz groß gedacht und wollte es dann so so roguelike mit Open World, so ein bisschen hier wie No Man's Sky, nur mit einer 2D-Pixel-Grafik, sowas ist mir vorher geschwebt und dann habe ich ja relativ schnell gemerkt, dass meine Ressourcen absolut nicht reichen werden, sowas in meinem Leben fertig zu kriegen. Und dann habe ich das halt etwas komprimierter gemacht und habe gesagt, okay, jetzt nimmst du eine versunkene Stadt und das mit dem Versunken, das hat auch Vorteile, weil du musst einfach nicht so tiefgehende Hintergründe machen, ne? Das ist eher so ein Höhlensystem, was alles ein bisschen enger und klaustrophobischer ist. Das ist von der Grafik einfach einfacher. Und so ist dann irgendwann Outbuddies entstanden. Und dieser Titel, der ist, keine Ahnung, der ist irgendwann ist der mal gekommen, als ich dann eben angefangen habe mit diesen zwei verschiedenen Spielefiguren, die beide in dieser Welt gelandet sind und beide eigentlich da raus wollen. Und keiner ist da wirklich, gehört da wirklich hin und die müssen halt zusammenarbeiten, um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und dann kam dieser Titel Outbuddies zustande. Und auch wenn der jetzt nicht so, der zeigt nicht unbedingt an, was das für eine Art von Spiel ist, aber irgendwie mochte ich den und der ist gut merkbar und es ist ein Wort. Und deswegen habe ich das dann dabei belassen. Und
Wir haben einen eigenen Cast mal gemacht über Spielenamen. Da möchte ich an dieser Stelle mal drauf hinweisen. Das war auch sehr interessant, was so ein Name ausmacht. Ich finde den Namen nicht schlecht, weil Out und eben auch gleich dieses Space-Gefühl irgendwie so, weißt du, so Outlander oder Out of Space oder so. Und dieses Buddies macht auf jeden Fall gleich so diesen, dass es um zwei Helden geht. Aber gut, Namen sind Schall und Rauch. Es soll ja gehen um die Entwicklung. Warum hast du das alleine gemacht? Das ist, glaube ich, so die zentrale Frage heute, die man auch nicht so mit einem Satz beantworten kann. Lass uns das mal so ein bisschen aufdröseln. Also du hast das alleine angefangen, weil du gesagt hast, ich möchte das mal so ein bisschen ausprobieren, ich möchte mich ausprobieren. Du hast deinen Job reduziert und hast angefangen. Jetzt ist das Ding aber quasi an einem Stand, wo du zur Professionalisierung stehst. Du startest eine Kickstarter-Kampagne, du hast das Projekt auf Steam Greenlight. Es sieht, so wie ich den Prototypen jetzt gesehen habe und Grafik und Trailer, nach einem richtigen Spiel aus. Hast du zwischendurch nicht mal so das Gefühl gehabt, ich brauche mehr Leute oder hat dich das dann auch gereizt, das jetzt komplett alleine durchzuziehen? Also wo ist da dein, was sind so deine Gedankengänge gewesen in diesem Bereich?
Also so, das ist eine wichtige Frage und ich glaube, dass so diese Kommerzialisierung des Projektes nicht der Hauptfaktor war, warum ich das machen wollte. Also ich habe nie angefangen wieder mit Videospieleentwicklung, um Geld zu verdienen oder irgendwie jetzt da Indie-Game-Superstar zu werden. Also ich glaube tatsächlich, dass es Leute gibt, die das aus den Gründen machen. Und das ist auch nicht falsch so. Ne? Ich habe halt den Vorteil, dass ich durch einen ganz normalen Job mit einer soliden Ausbildung gegenfinanzieren kann. Und für mich ist es wirklich so, dass ich wieder Kreativität in mein Leben bringen wollte und eigentlich für mich der Prozess der Entwicklung und mich da so reinzufuchsen und jedes Puzzleteil irgendwie auseinanderzunehmen und immer wieder natürlich auch an Grenzen zu stoßen und zu sagen, okay, da bist du einfach nicht gut genug, dann musst du wieder Recherche betreiben, Online-Kurse machen. Ich habe auch einige Tutorials gemacht auf YouTube oder auf diesen Online-Unis, einfach mal um so zu gucken, dass ich da in bestimmten Bereichen besser werde und so diese Entwicklung mit dem Projekt auch zu wachsen, zu sagen, okay, da muss ich jetzt muss ich meinetwegen The Pathfinding AI lernen, ich muss verstehen, wie das funktioniert. Das ist eigentlich so der Hauptfaktor gewesen. Ich habe aber gesehen.
Aber hatte ich das dann immer alles auch interessiert? Also mir geht es zum Beispiel ganz oft so, dass ich dann bei bestimmten, also ich kenne das ja auch, ich bin ja auch immer schon selbstständig, habe immer Firmen gegründet und so weiter und war auch nie angestellt und hatte immer so auch dieses Bedürfnis, mir selber Dinge beizubringen. Das kann ich total nachvollziehen. Aber es gab dann immer wieder Stellen, wo ich gemerkt habe, naja, das hätte ich jetzt gerne eigentlich besser, aber da habe ich keine Lust, mich selber rein zu vertiefen und hatte dann immer auch das Glück, mit entsprechenden Leuten umgeben zu sein, mit denen man zusammenarbeiten kann. Bist du nie an so eine Stelle gekommen, dass du gesagt hast, okay, das interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht, was ich da eigentlich machen müsste?
Ja, absolut, absolut. Also ich habe da vor allem, ich bin jetzt kein Mensch von meiner Grundaufstellung mit einer riesen Frustrationstoleranz. Also war ich als Kind überhaupt nicht so, ne? Und das ist auch immer wieder so, ne, dass ich oft einfach an Punkte gekommen bin, wo ich dann keinen Bock drauf hatte, aber ich habe halt inzwischen gelernt, dass man über solche Punkte auch wegkommen kann und das mit den anderen Leuten ins Boot holen, das ist absolut so. Darauf bist du auch angewiesen. Also auch wenn ich jetzt sage, ich habe das Spiel bis jetzt alleine entwickelt, ist es so nicht ganz richtig, ne? Weil ich immer wieder natürlich in meinem Entwicklungsforum oder auch in der lokalen Community Leute gefragt habe, zu sagen, hey, kannst du mir mal das erklären oder kannst du dir mal den Code-Blog anschauen? Also diese Community, wo ich da drin bin, die ist wirklich super super, super hilfreich. Da kannst du halt auch einfach mal so einen Teil von deinem Code, der nicht funktioniert, hochladen und hast du normalerweise in 8 Stunden hast du das Funktionieren von irgendjemand anderem umgebaut dann. Und das ist natürlich schon eine richtig coole Sache. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass Spieleentwicklung, auch wenn du das als Solo-Projekt machst, dich halt ganz viel mit Menschen verbindet, mit anderen Projekten. Und was ich aber trotzdem nie verlieren wollte, ist so diese Hoheit zu haben, mich nicht anpassen zu müssen und es so nach meiner Birne irgendwie zu machen, weil der Job, den ich mache, der ist eben sehr hierarchisch strukturiert. Es ist einfach in der Medizin so, egal wo du arbeitest, ne? Und das ist so, da musst du ganz, ganz viel.
Ja, gerade in der Klinik natürlich.
Ja, absolut. Klar. Da musst du absolut wissen, wo dein Platz ist und wo deine Kompetenzbereiche auch aufhören. Und da hast du auch manchmal deine eigenen Ideen, aber dann solltest du auch lieber nicht unbedingt immer deine Ideen so durchprügeln. Das kommt einfach nicht gut an. Und
Also ich stelle mir deinen Tag so vor wie bei Scrubs, oder?
So. Ja, so nicht so ja, schlimm
ist es häufig nicht. Blödsinn nebenher und ja. Dann kommt JD und.
Ja, es ist schon ganz cool. Also ich habe schon auch einen Job, der ein Arbeitgeber, der super ist. Die wissen auch, dass ich das mit der Spieleentwicklung mache und die unterstützen das jetzt nicht direkt, aber die sagen zumindest, ja, wenn du das unbedingt machen willst, dann mach das so, ne? Und das ist ja auch relativ ungewöhnlich, weil normalerweise ein Arbeitgeber, der sagt, okay, du darfst 3 Tage die Woche kommen und die restlichen Tage der Woche Spieleentwicklung machen und sonst kriegen wir das schon irgendwie wegkompensiert. Das ist in der Medizin extrem ungewöhnlich und da bin ich schon happy. Also das hat schon auch gepasst hier mit Köln und dass hier die Spieleentwicklerszene halt auch irgendwo eine Hausnummer ist und so diese Selbstständigkeit eben zu haben an diesen Tagen, das war schon einfach ein Hauptanreiz jetzt auch zu sagen, ich gründe jetzt nicht gleichen Team, weil gerade wenn du noch gar nicht weißt, wo soll es hingehen mit dem Projekt, dann, ich hatte auch immer was dagegen, so Leute umsonst für mich arbeiten zu lassen. Es gibt immer mal wieder Anfragen, sagen, ich kann das und das machen für dich und so, vielleicht auch von Fremden, die das Projekt einfach so gut finden, aber ich habe da immer so Berührungsängste, ich habe gesagt, ja, dann lässt dir da jemand ganz viel reinschießen und dann kriegt er gar nie was zurück vielleicht. So, ne?
Ja, man schafft sich ja auch Abhängigkeiten dadurch, gell? Und Erwartungshaltung. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel einen Musiker engagierst und sagst, hier, lass uns das zusammen machen und dann hast du irgendwann, keine Ahnung, sagt die Klinik, wir brauchen dich doch wieder Fulltime oder du entscheidest dich doch nicht weiterzumachen, dann ist das ja immer auch jemand anders, der da mit drin hängt sozusagen in dieser Entscheidung.
Absolut, du hast recht. Das war auch bei mir so der Hauptfaktor, ne? Dass ich einfach keine ich meine, es ist schwierig genug, als Einzelperson sowas nebenher zu organisieren und du hast manchmal das Gefühl, das wird nie enden, dieses Projekt. Mhm. Du hast auch so deine Momente, wo du schmeißen willst und wenn du da noch jemanden anderes mit drin hast, der dann wirklich teilweise vielleicht auch abhängig ist, weil der da vielleicht noch mehr aufgegeben hat als du oder noch mehr Hoffnungen drin hat, dann ist das kann ein schwieriger Faktor sein. Es kann auch ein Faktor sein, der dich hochzieht.
Wollte ich gerade sagen, ja genau. Das kann ja auch motivierend sein, dadurch, dass man eben Abhängigkeiten hat, ja.
Bei dem Kickstarter versuche ich jetzt auch ein Basisbudget für einen echt guten Musiker und eine Grafikdesignerin eben mitzubekommen, den wir jetzt im April machen. Und ich habe jetzt auch entschieden, ne, dass wenn ich dieses Projekt jetzt wirklich auf einem qualitativ hochwertigen Level raushauen will, dass ich da Begrenzungen habe. Und meine Begrenzungen sind halt Concept und Boxart, da bin ich nicht gut. Ne? Ich bin ein ganz passabler Pixel-Artist. Aber mit
meinst großen du mit Concept?
Also, dass die halt im Prinzip die Charakterdesigns macht, ein Booklet macht, dass die das Boxing macht. Da brauchst du dann auch einfach Plakate, wenn du mal auf eine Messe gehst oder so. Da brauchst du ja jemanden, der dir das einfach hochauflösend auch deine Spielewelt entwirft. Und mit dieser Pixel-Art kannst du halt immer schlecht PR machen. Das hat bei Axiom Verge.
Ja, vor allem nicht auf einem großen DIN A5-Poster, DIN A0-Poster oder so. Ja, genau.
Ja, absolut.
Verstehe.
Schwierig. Und Musik habe ich halt auch. Also, ich bin relativ unmusikalisch und habe mit jetzt so eingekauften Soundloops habe ich jetzt so ein paar ganz gute Ambient-Tracks für die Demo hingekriegt. Aber ich habe halt gemerkt, das wird nicht meine Stärke. Also in Musik werde ich mich nicht mehr über das Level rausentwickeln, wo ich jetzt bin. Und das reicht mir für das Spiel nicht. Und deswegen will ich auf jeden Fall jemand mit reinholen.
Ja, und da ist natürlich auch ein hartes Brot im direkten Vergleich mit Axiom Verge. Ich meine, dein Spiel sieht auch sehr danach aus und der Soundtrack von Axiom Verge ist natürlich der Knaller. Also da kann ich das gut nachvollziehen, dass du dann sagst, dann dafür soll das Kickstarter-Budget auch sein. Dann geht das Projekt natürlich auch so ein bisschen weg von diesem, ich habe das alles selber gemacht, aber so wie ich das raushöre, findest du das jetzt ja auch gar nicht schlimm, weil in dem Moment, wo das dann auf Kickstarter auch eine Finanzierung findet, sehe ich das jetzt bei dir, dass das dir gar nicht um die Tatsache geht, es selber zu machen, sondern das Ding einfach auf andere Beine zu stellen, oder? Und dann auch wirklich so zu sagen, jetzt kommt der Schritt zur Professionalisierung, dann kann ich auch Leute dazu kaufen.
Absolut. Und irgendwann kommt der Schritt, glaube ich, automatisch. Und manchmal dauert es eben länger und manchmal kürzer. Ich glaube, es ist wichtig, dass man erstmal so ein bisschen Erfahrungen sammelt und so eine Einschätzung hat, okay, wie funktioniert das alles und bis zu welchem Punkt kann ich vielleicht selber auch das machen und wie kann ich mich entwickeln? Aber auf irgendeinem Punkt, du brauchst die Professionalisierung. Ich kann nicht mein ganzes Leben von einem 3-Tage-Job leben. Das geht nicht. Also wenn ich diese Spielentwicklung weitermachen will, dann muss ich irgendwann eine Qualität liefern, die sich auch verkauft. Das muss ich einfach akzeptieren. Das wäre natürlich schöner, wenn es nicht so wäre, wenn ich die Spiele, ich würde es am liebsten natürlich auch einfach umsonst raushauen, damit es möglichst viele Leute spielen und das einfach so weitermachen. Mhm. Aber du brauchst einfach, irgendein Einkommen muss generiert werden. Und das ist ein super Low-Budget-Projekt, aber trotzdem stecken da von mir persönlich, also wenn ich jetzt eine ganz, ganz basalen Stundenlohn von 10 Euro brutto da annehme für mich, plus die ganzen Assets und so, die ich kaufen musste, was Soundeffekte angeht, was Lizenzen für Software angeht, stecken da schon auch 40.000 Euro drin. Mhm. So, ne? Und wenn ich das jetzt nicht irgendwie insgesamt in dem Lifecycle von dem Produkt irgendwie wieder rausziehe, dann ist das natürlich etwas, wo ich mir überlegen muss, kann ich das dann in der Form in der Zukunft noch weiterführen? So, ne? Das ist schon die Frage. Ich meine, ich werde jetzt auch Papa im Mai, da denkst du dann auch nochmal anders über bestimmte Dinge. Und ja, das sind so Fragen, die man sich dann halt stellt. Und das hat auch alles mit zu dem Kickstarter geführt, dass ich eigentlich sagte, okay, ich muss in bestimmten Bereichen die Qualität verbessern, ich brauche mehr Öffentlichkeit, das muss raus aus diesem Garagending irgendwie.
Ja, das ist absolut nachvollziehbarer Schritt. Ist die Sache mit der Pixel Art, da wollte ich jetzt gerade nochmal einhaken. Pixel Art ist ja eine Kunstform für sich. Es wird aber auch oft, also einerseits hat es natürlich immer diesen Retro-Charme, aber es klang jetzt bei dir schon auch raus, dass du dir überlegt hast, was für eine Grafik kriege ich denn bei einem Ein-Mann-Projekt gut hin? War das maßgeblich dafür, diesen Pixel Art, diesen 16-Bit Metroid-Style zu wählen, oder ist es einfach auch viel Nostalgie bei dir, oder ist es eine Mischform aus beidem?
Also angefangen hat es mit Sicherheit aus reiner Nostalgie, weil ich das einfach persönlich, ich spiele selber fast ausschließlich Pixel-Art-Games, so in diesem Stil. Ich spiele die modernen AAA-Games spiele ich überhaupt nicht, und ich bin eigentlich so selbst ein reiner Indie-Gamer, und ich mag diesen Stil auch. So auch gerade zum Beispiel so das Hyper Light Drifter, was den Pixel Art Stil nochmal zu einer ganz neuen Ebene gebracht hat, und irgendwie, die haben es geschafft, einfach was Neues zu machen aus einem ganz alten Stil, dass es nochmal anders aussieht. Das ist halt sowas, was mich total fasziniert, dass du da durch diese Unschärfe, die das macht, ist eben sehr, sehr viel Raum für Imagination da, und es bringt halt so diese Kindheitserinnerungen hoch, wo ich dann Super Metroid gezockt habe mit meinem Bruder und wir die Karten gemalt haben zusammen und diesen ganzen Scheiß, so, das ist natürlich eine emotionale Verknüpfung, die du jetzt nur hast, wenn du jetzt so Mitte 30 bist und diese Spiele halt selber gespielt hast. Das haben
vielleicht. Wie alt bist du?
Ich bin 34 jetzt. Ja. Und dass du halt dann diese Verknüpfung hast. Und das war erstmal der emotionale Grundfaktor. Aber dann kommen natürlich schnell die Sachen dazu, die du auch angesprochen hast. Die waren mir halt noch nicht so klar, als ich angefangen habe. Aber es ist extrem schwierig, als nicht gelernter Grafiker mit einer hochauflösenden Grafik anzufangen, weil du einfach bei der Pixelart durch die miese Auflösung siehst du Fehler sofort, weil jeder kleine Fehler fällt sofort einfach als eine Ecke oder als ein Punkt im Bild auf, was total scheiße aussieht. Du merkst es sofort, wo der Fehler ist. Wenn du eine hochauflösende Grafik malst, dann sind die Sachen, die unstimmig sind, subtiler, und du kriegst den Finger nicht draufgelegt, was du ändern musst und was du korrigieren musst. Und das mit der Pixelart, das geht auch einfach schneller so, ne? Also werden jetzt wahrscheinlich viele professionelle Pixelartists aufschreien und sagen, das ist überhaupt nicht so, das dauert genauso lang, das stimmt auch. Aber meine Art von Pixel Art ist jetzt, glaube ich, schon relativ zeitökonomisch, und du musst einfach nicht so viel Fläche gestalten. Das ist schon ein Faktor. Und meine Game Engine, ne, die ist einfach auch super alt. Ich arbeite mit der, das heißt super alt, aber sie ist auf jeden Fall alt. Ich arbeite mit der Fusion Game Engine. Das ist sowas Ähnliches wie Game Maker oder Construct. Ich weiß nicht, ob ihr dir diese Anfänger Game Engines was sagen. Und die ist halt jetzt von der Kern-Engine her ist die halt jetzt bestimmt 10, 12 Jahre alt, und da musst du halt auch einfach schauen, eine hochauflösende Grafik, das schafft der Renderer von der Engine einfach nicht mehr so, ne? Und deswegen ist es auch besser, wenn du mit einer kleinen Auflösung arbeitest und die hochskalierst, weil das ist dann kein Problem. Und das ist bestimmt auch ein Faktor, dass du gucken musst, wie sieht dein Equipment aus, was kannst du leisten zeitlich und was gefällt dir? Und die Schnittmenge daraus, dann trifft man irgendwann eine Entscheidung so.
Kam da nicht mal die Überlegung, oder was sind die Vorteile, mit dieser Engine zu machen? Also ist es eine reine quasi Altlast, die du da hast, oder, weil Unity und so, die hast, das hat sich ja enorm entwickelt, auch für 2D-Games und solche Geschichten. Also gab es da mal eine Überlegung, auf andere Engines zu wechseln, oder ist es dann,
ja,
war das für dich nicht nötig?
Na, ist absolut, es gab mehrere Überlegungen. Ich hatte eine ganz schwere Phase mit dem Projekt, Mitte 2014, Anfang 2015 ist die Engine, also das, was ich gemacht habe, weil ich keine gute Code-Optimierung hatte, ist die instabil geworden, und dann habe ich die Framerate nicht mehr stabil gekriegt, und das ist das dann immer so auch auf Gaming-Rechnern mit so einem Pixel-Art-Game, so Axiom Verge mit 12 Frames per Second so, ne, und ich habe es einfach nicht stabil gekriegt so, ne, und habe einfach nicht gewusst, wie man den Code vernünftig optimiert und da den Load auf den Rechner auch vernünftig verringert, und dann habe ich fast ein Jahr gebraucht, wirklich, um mich diesem Thema, ich habe immer wieder gekämpft gegen diese Framerate-Drops, und jetzt ist die Engine wieder super stabil, aber das war eine Zeit, wo ich mir andere Game-Engines halt angeschaut habe, ne? Da habe ich dann auch Unity reingeschaut, ich habe bei Game Maker, habe ich früher schon benutzt, habe ich wieder gestartet, Construct habe ich mir auch angeschaut, habe aber dann letztendlich gemerkt, dass es wahrscheinlich für dieses Projekt besser ist, dass ich die Code-Optimierung in der Engine lerne, und weil wenn ich jetzt eine komplett neue Game-Engine hätte lernen müssen und den ganzen Code, wo ich 2,5 Jahre schon dran geschrieben hatte, portieren hätte müssen, das wär ein Albtraum geworden. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt Augen zu und durch, jetzt optimierst du so lange, bis das Ding stabil ist, und irgendwann habe ich es dann hingekriegt, aber es hat gedauert, und das sind halt so die Faktoren, wo du dann echt links und rechts guckst. Ob ich das nächste Spiel noch in der Fusion Engine mache, das weiß ich dann nicht, aber das ist halt, ich kenne mich halt damit am besten
aus. Oder du bist jetzt halt so ein Experte, ja, genau.
Ich kenne mich damit halt gut aus, und die Jungs bringen jetzt auch ihre neue Engine raus, kann ich ein bisschen Werbung machen für Clickteam, weil den schulde ich viel tatsächlich. Die Fusion 3 Engine kommt dann, glaube ich, Anfang nächstes Jahr, Ende dieses Jahr raus, und die wird dann, was 2D angeht, wird die mit Unity auf jeden Fall auf Augenhöhe sein, und das ist auf jeden Fall was man sich anschauen sollte. Das ist, glaube ich, eine gute Engine für Anfänger.
Aber ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, oder? Auch für Leute, die selber sich dafür interessieren, Spiele zu entwickeln. Die Engine ist eigentlich egal. Man muss ja immer irgendwie optimieren, gucken und machen und Kompromisse schließen, oder? Das ist dann eigentlich gehüpft wie gesprungen. Man muss halt im Vorfeld ein bisschen gucken, was würde denn theoretisch am besten passen von den Tools und von den Assets und so weiter. Aber ansonsten kommt man wahrscheinlich in jeder Engine irgendwie immer wieder an Probleme, die man fixen muss.
Ja, absolut. Das ist mit dem Engine-Wechsel, das löst dein Problem nicht. Also das sehe ich immer wieder. Sorgt für andere dann. Ja, genau. Das sehe ich immer wieder bei Entwicklern, die jetzt noch nicht an so einem Projekt so lang dran sind, dass die dann denken, durch einen Engine-Wechsel oder die Engine ist schuld, wenn ihr Spiel nicht läuft. So, das ist einfach Blödsinn. Also man kann im Prinzip sein, so ein Indie-Game kannst du mit einem Haufen Müll, wenn du den Haufen Müll richtig beherrschst, dann wird da ein gutes Spiel draus. Aber du musst halt verstehen, was du da hast und mit was du da arbeitest. Und wenn du das wirklich verstanden hast, dann geht das auch. Und ich glaube, dass die meisten Indie-Games, also Hyper Light Drifter, das auch mit Game Maker gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie die Leute das geschafft haben, mit Game Maker sowas zu machen. Wahnsinn. Aber das haben es halt irgendwie geschafft. Und das geht halt auch dann, wenn man da richtig drin ist.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du an solchen Stellen, wo du dann gemerkt hast, fuck, das Ding ruckelt selbst auf irgendwie teuren PCs, bei denen irgendwie Wildlands mit höchstens Auflösung läuft und so weiter. Das sind ja Momente des Frusts, die einfach auch dazugehören. Das kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie mal was Eigenes entwickelt hat oder eigene Firma gegründet hat und, und. Also so das sind ja immer so diese typischen Phasen. Hast du da auch schon ans Aufgeben gedacht? Hast du dein Spiel gehasst? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen Einblicke geben in die Achterbahnfahrt, die du da durchlebt hast.
Ja, absolut. Also ich habe schon oft jetzt in diesem Prozess, die letzten 2 Jahre ist es jetzt besser gewesen, aber so gerade in dieser Phase der Instabilität, da habe ich öfter gedacht, komm, schmeiß das einfach, mach deine Klinikkarriere weiter. Aber dann bin ich halt immer wieder auch an den Punkt gekommen, dass ich glaube ich, aus den falschen Motiven dann auch sauer war, weil wenn du dich in so einem Projekt oder egal in der Selbstständigkeit, wenn du was Eigenes machst und gerade wenn du das dann auch so autodidaktisch hochziehst und keiner neben dir sitzt, der dir die Hand hält und sagt, mach das, dann wird's besser. Da musst du einfach Frustrationstoleranz und ganz viel Akzeptanz aufbauen, dass solche Momente kommen. Und das ist so, dass ich definitiv Phasen hatte, wo ich dann auch nicht am Projekt mehr gearbeitet habe, mal für 1, 2, 3 Wochen, weil ich gesagt habe, das geht mir gerade so auf die Eier, das geht einfach nicht. Und dann bist du auch nicht mehr dabei, aber ich bin schon jemand, der dann immer wieder dahin zurückgeht. Ne? Und
aber warum? Was hat dich denn motiviert dann an diesen Phasen?
Ja, das ist vielleicht so einfach das Kreieren. Ich glaube, wenn du willst, einfach, dass was entsteht und wenn du einfach was erschaffen willst und diese Welt, die zieht dich dann irgendwie immer wieder rein. Also ich habe dann echt so manchmal so diesen Gedanken gehabt, komm, mach's für Outbody, mach's dafür, dass diese Welt weiter entstehen kann, dass die Leute das spielen können, das ist echt so ein Herzensprojekt. Ich bin dem Projekt auch einfach was schuldig, ne? Und ich habe wirklich jetzt ein paar Leute einfach, die mich über im Internet angeschrieben haben, die das regelmäßig testen und die da total leidenschaftlich dabei sind und mir auch sehr kritisches Feedback geben, waren auch teilweise richtig sauer werden, wenn irgendwas nicht passt oder wenn ihnen irgendwas, was ich dann geändert habe, nicht mehr passt. Und da denke ich mir so, ja, das hat es einfach verdient, dass du da einfach weiter dran arbeitest. Und es ist definitiv so, dass sich's gelohnt hat. Also Frust wird kommen. Aber ich kann dir jetzt auch nicht sagen, dass mein sonstiges Arbeitsleben nicht frustig war. Also Medizin ist zum Beispiel ein total frustiger Job, weil du vielen Leuten einfach nicht helfen kannst. Ja, die sind super krank, du kannst nichts mehr groß für die tun. Das Studium, das war auch alles andere als angenehm, das kann ich wohl sagen. Und Frustrationstoleranz habe ich, glaube ich, im Vergleich zu meinem Teenager- und Jugendalter, habe ich durch den Arztberuf schon gelernt und durch dieses lange Studium, weil da habe ich oft mit dem Kopf an der Wand gestanden und habe gedacht, so, ich will einfach nur aufhören, und ich habe mich trotzdem irgendwie durchgeprügelt und es hat nicht mal Spaß gemacht, und Videospielentwicklung macht wenigstens Spaß, so. Und das habe ich mir gedacht, dass wenn ich mich durch irgendwas durchprügeln kann, was ich wirklich absolut ätzend
finde, wenigstens was Eigenes, oder?
Dann was Eigenes, ne? Und das ist schon die Motivation, es zieht dich immer wieder hin. Es ist wie so, der Rechner ruft und sagt, mach weiter. Und dann manchmal bin ich dann nachts aufgewacht, stand kerzengerade im Bett und hab so gedacht, so scheiße, jetzt hast du das Problem gelöst. Das arbeitet dann so im Unterbewusstsein. Mhm. Auf einmal hast du eine neue Idee, dann stehst du nachts auf, gehst zum Rechner, setzt es dann um, und dann, das sind so die geilen Momente, wo du dann halt auch aus diesem Frust sofort wieder rauskommst. Und wenn du das einmal verstanden hast, dass das alles zeitlich begrenzt ist, also Frust ist einfach eine Emotion, die nimmt auch irgendwann wieder ab, und wenn du dich dann hinsetzt und nachdenkst und fair zu dir bist und fair zur Welt bist, dann klappt es auch wieder so, ne?
Aber die ist auch nötig, glaube ich, um gewisse kreative Prozesse anzustoßen, glaube ich. Bin ich fest davon überzeugt, dass man da nicht dran vorbeikommt, um diese Frustphasen. Ne?
Nee, das glaube ich auch.
Dann ist es ja definitiv dieses Schlagwort Passion, also so Leidenschaft und Hingabe, was ja den vielen Indie-Projekten irgendwie so zugeschrieben wird, was gerade bei der Indie-Entwicklung so wichtig ist. Das hört man jetzt schon auch ziemlich raus, und das sind auch, glaube ich, die Sachen, die uns als Spielekritiker dann auch immer so begeistern an so Indie-Projekten. Also ich kenne das zum Beispiel auch, dass man manchmal so das Gefühl hat, bei großen Studios, bei großen Produktionen, da fehlt die Leidenschaft, weil dann halt irgendwie 250 Leute dran gearbeitet haben und Leute irgendwie 2 Jahre nur für, ich sage jetzt mal böse, für Gesichtsanimationen in einem Weltraumspiel zuständig sind, aber nicht so dieses Gesamtkonzept irgendwie mittragen. Also das ist natürlich auch nicht immer so. Es gibt auch ganz tolle, große Projekte, wo man wirklich die Leidenschaft und die Hingabe spürt. Aber ich glaube, das eint alle Spiele, dass es diese Leidenschaft braucht und auch so dieses, ich mach's für das Spiel, auch wenn es jetzt gerade keinen Spaß macht. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du, glaube ich, auch so am eigenen Leib erfahren hast müssen.
Ja, absolut. Ich glaube, dass diese Frustrationsmomente in großen Teams ein bisschen anders geartet sind. Ich meine, ich habe nie in so einem Team gearbeitet, aber die Entwicklungsbasis in diesen großen Studios, das sind ja super engagierte, motivierte und auch sehr kreative Leute, die aber, glaube ich, viel von ihren persönlichen Ideen dann eben so nicht umsetzen können. Und in den großen Teams ist halt die Iteration auch total träge. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Programmierer irgendwie sagt, okay, der Sprite, den ich da jetzt gerade gekriegt habe von meinem Grafikdepartment, der passt einfach nicht mit meiner AI zusammen, da kriege ich einfach ein Problem, weil der muss an der Ecke so und so aussehen, der sieht aber einfach anders aus und der muss da dünner oder dicker, oder da passt die Kollisionsdetektion einfach nicht, da kriege ich einfach nichts Gescheites hin. Und dann musst du erstmal ein Formular ausfüllen und es an das andere Department zurückschicken, dass bitte diese Änderungen vollzogen werden. Und es ist halt als Indie so cool, dass du halt, wenn du einfach merkst, irgendwas passt nicht, dann gehst du einfach hin und änderst es. Du sprichst dich mit keinem ab, du hast keine Meetings, du hast keinen Producer. Ich meine, Producer ist nicht immer was Schlechtes so, ne? Aber du hast halt niemand, der dir so einfach sagt, wie du deine Arbeit zu tun hast und in welcher Reihenfolge, und du kriegst so deinen eigenen Workflow und diese.
Aber ist es nicht auch Fluch und Segen, dass du so völlig ohne Führung das machst? Also natürlich weißt du selber, wie dein Spiel aussehen soll, aber also wäre es nicht manchmal toll gewesen zu sagen, so, keine Ahnung, meine die Teambesprechung zu haben, wo die Leute sagen, also wir müssen das dringend überarbeiten oder wir sollten darauf mehr Schwerpunkt legen. Also es kann ja auch total hilfreich sein, wenn man so tief drinsteckt jetzt in der Programmierung oder sich seit Stunden irgendwie verpixelt im wahrsten Sinne des Wortes, dass da nicht mal jemand kommt quasi aus dem eigenen Lager und sagt, stopp, das läuft in die falsche Richtung. Das hast du ja nicht. Du läufst ja Gefahr, eine Woche oder zwei irgendwie Pixelart zu machen, die dann nachher vielleicht sogar weggeschmissen wird, weil du dann später merkst, das passt ja überhaupt nicht oder so.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, ich habe Monate an Arbeit weggeschmissen im Verlauf dieses Prozesses. Ich glaube, dass das natürlich vermeidbar ist, wenn du einen Supervisor hast, der relativ schnell erkennt, ne, dass irgendetwas in die falsche Richtung läuft. Ich habe super viel im Papierkorb gearbeitet, ne, sowohl was Code angeht, was Spielemechanik angeht und erst recht was Grafik angeht, weil bei Grafik ist es am allerfiesesten. Du wirst natürlich immer besser, ne, gerade wenn du jetzt über viele Jahre Pixelgrafik machst.
Und dann sieht man, was Altes und was Neues. Ja.
Und es ist schrecklich. Also ich muss jetzt auch vor dem Kickstarter, ich habe jetzt auch noch viele Grafiken nochmal überarbeitet, weil ich einfach gemerkt habe, so das, was du damals gemacht hast, das sieht einfach irgendwie kacke aus. Also ich habe da jetzt nichts, was ich dir jetzt rüberschicken kann, aber die ersten Grafiken von Outbuddies, wie das angefangen hat, so wie meine Animationszyklen auch ausgesehen haben, das war einfach nur komplett lächerlich. Also das fand ich damals gut, ne? Also das ist definitiv so, dass ich damals, da war ich stolz wie Bolle drauf, und dann habe ich mir das 2 Jahre, 3 Jahre später, guckst du dir das dann nochmal an und denkst, oh mein Gott, sieht das kacke aus. Und das wäre vielleicht vermeidbar gewesen, wenn du eine Korrektur von außen hast. Ich glaube, dass der Frust trotzdem da ist, weil eben auch zum Beispiel so ein ganzes Team, ne, in den großen Studios, die arbeiten dann an irgendeinem Feature, und es wird dann einfach aus Budgetgründen, wird es dann einfach gestrichen, und dann hast du auch Monate in die Tonne gearbeitet und hast dann vielleicht nicht mal mehr am Gesamtprojekt einen kleinen Anteil oder eine komplette Area, die du designt hast als Level-Designer, die einfach rausgestrichen wird. So, ne? Sowas passiert gar nicht so selten. Ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile, und das ist auch mit ein Grund, warum ich jetzt halt noch mehr versuche, die Öffentlichkeit für das Spiel zu bekommen, weil die Feedbacks, die gerade die kritischen Feedbacks von den Testern, das war teilweise auch echtes Ranting. Also manchmal war das auch nicht nett geschrieben, so was ich da gekriegt habe. Aber ich habe halt immer versucht, so das Wertvolle rauszuziehen und da jetzt einfach mal so von meinem eigenen Ego zu sagen, dass jemand anderes das scheiße findet, was du da gemacht hast, ne? Da wegzugehen und zu sagen, okay, jetzt schau dir einfach mal die Punkte an, die dahinter stehen. Und das waren tatsächlich die wertvollsten Mails. Ich habe zum Beispiel ein YouTube-Video mal gekriegt, das ist nicht gelistet, das ist privat, das hat er einfach nur mir geschickt, wo jemand über 1,5 Stunden mein Spiel spielt und extrem kritisch ist, ne, und auch nicht immer nett ist. Mir dann aber eine total nette Mail geschrieben hat, hat gesagt, so, hey, du, ich habe das Potenzial gesehen, aber ich habe dir ein Video gemacht, schau es dir einfach an. Und das war mit eins der wichtigsten Feedbackstücke, die ich habe, so, ne? Das ist golden eingerahmt quasi in meinem E-Mail-Account.
Weil das aber so, das ist total wichtig, dass du das auch kannst. Also ich glaube, das ist das A und O, diese sachliche Kritik oder auch die negativen Punkte anzunehmen und daraus zu lernen. Weil das kann man ja auch gerade bei so einem Ein-Mann-Projekt, wie du das jetzt machst, das fällt, glaube ich, vielen Menschen schwer, das nicht persönlich zu nehmen, weil ja da dein Herzblut drinsteckt. Und wenn du jetzt irgendwie 2 Wochen an dieser Animation gearbeitet hast und dann sagt jemand, boah, sieht das kacke aus, das muss man ja auch erstmal schaffen. Ja, also das muss man wirklich können. Das ist, glaube ich, eine Stärke, die es dann auch braucht, um ein Spiel in der Form veröffentlichen zu können, dass man sich diese Kritik annimmt.
Ja, das ist, ich denke, das ist was lernbar ist. Ich glaube, dass ich kein Mensch bin, der das von Natur aus kann. Jetzt habe ich natürlich das Glück, dass ich in meinem Ausbildungsjob, also ich bin psychotherapeutisch tätiger Arzt, also ich mache auch normale Einzelpsychotherapie, so Gesprächspsychotherapien, und das ist natürlich so, dass da mir die Ausbildung, die ich habe, schon extrem hilft, zum einen mich selbst zu reflektieren, zu kontrollieren, auch so was bestimmte emotionale Basiszustände angeht, aber auch so mein Gegenüber zu verstehen, ne? Weil jemand, der wirklich sauer ist, also natürlich gibt es einfach Arschlöcher, ne? Die sich irgendwie in vorn irgendwelche Aufmerksamkeit holen wollen und irgendwas kaputtschlagen wollen. Aber auch zu sagen, das sind ja keine Menschen, denen es gut geht. Ne? Das sind ja keine Menschen, die jetzt ein gutes Selbstwertgefühl oder eine gute Tagesbeschäftigung haben. Und die Leute, die aus Leidenschaft so solche Sachen schreiben, wo ich dann merke, das, was dahinter, da hat sich jemand Mühe gegeben, aber vielleicht einfach die, sagen wir mal, die emotionale Grundfärbung ist ein bisschen schräg. Das kann ich dann ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen, als jetzt vielleicht jemand, der jetzt nicht täglich mit dem Zeug arbeitet, aber das mache ich halt und da habe ich einfach super viel Glück. Ne? Da habe ich bessere Grundvoraussetzungen von meiner Ausbildung her, von meiner Persönlichkeit her.
Ärzte sind die besseren Spieleentwickler. Ja, ja.
Ja, für meine Grundpersönlichkeit her bin ich jemand, der durchaus da angreifbar ist. So, ne? Also ich muss da selber immer wieder gucken, dass ich da nicht sauer werde oder mich selbst zu sehr dann hinterfrage und fertig mache. Also es ist schön, wenn man da so ein stabiles Grundselbstbewusstsein hat, so denkt, ja, alles, was ich mache, ist irgendwie super und das alles auf die leichte Schulter nehmen kann. Aber ich muss da schon auch trotzdem arbeiten. Ne? Das ist, glaube ich, aber was Lernbares. Das ist eigentlich so meine Basis-Message. Ich glaube, Feedback annehmen kann man tatsächlich lernen und das ist auch nicht so.
Sollte extra, man lernen.
Ja, das muss man lernen. So, weil das sind ja die Leute, mit denen du, für die Leute machst du es ja auch irgendwo. Ne?
Das, wie du gesagt hast, der wichtige Punkt ist, das kriegen wir ja auch beim Podcast Feedback und so mit, oder zu erkennen, was ist eine Trollerei, also was ist eine reine Beleidigung und was ist wirklich eine Kritik oder also Kritik im negativen Sinne meine ich jetzt, also eine Verbesserungsvorschlag von jemandem, der dich eigentlich gerne hört, gerne mag, gerne spielt. Diesen Unterschied muss man halt erkennen und dann kann man die sachliche Kritik auch annehmen. Wie du gesagt hast, natürlich gibt's auch einfach Idioten. Und um die muss man sich auch nicht groß kümmern, aber eine gute Portion Selbstkritik ist, glaube ich, gerade bei so einem Projekt wie bei deinem extrem wichtig. Was ich dich fragen will, warum hast du dich für diesen halben Weg entschieden? Also ist das so das Sicherheitsbedürfnis, was du hattest, zu sagen, ich reduziere meinen Job, um dieses Spiel zu entwickeln? Es wäre ja auch eine Alternative gewesen, zum Beispiel zu sagen, okay, also ich spüre mein Herz, ich will kreativ arbeiten, ich bin's, mich zieht's dahin. Warum hast du nicht versucht oder hast du vielleicht versucht, in ein Spielestudio unterzukommen oder sowas? Also kannst du da so ein bisschen, hast du solche Überlegungen auch gehabt? Hast du vielleicht sogar versucht, dich irgendwie in Deutschland zu bewerben oder war das für dich wirklich so reines Hobby und gar nicht so der Wunsch, wirklich in dieser Industrie fest arbeiten zu wollen?
Also ich glaube, dass ich durchaus, natürlich wäre das eine interessante Perspektive gewesen, aber ich hätte ja nicht die Ausbildung dafür gehabt, also auch nicht die Fähigkeiten. Im Prinzip waren die ersten Jahre der Projektentwicklung, also sagen wir bis einschließlich Mitte 2015, war das eigentlich erstmal eine Ausbildungssache, wo ich gesagt habe, okay, ich bin zwar jetzt so ein ganz passabler Prototyper mit ein, zwei Game Engines kann ich arbeiten, aber ich war grafisch schlecht, unterirdisch, um genau zu sein. Und habe viele Sachen einfach auch sonst noch nie gemacht gehabt. Und ich habe einfach gesagt, okay, das ist absolut keine Option. Ne? Und ich habe natürlich jetzt einen hochqualifizierten Studienabschluss, was natürlich auch bedeutet, dass du mit relativ wenig Zeit relativ viel Geld verdienen kannst. So, ne? Also das, was ich aus einem Arzttätigkeit rausziehen kann an drei Tagen, das kann ich natürlich als angestellter Spieleentwickler jetzt nicht rausziehen, ne? Gerade wenn ich keine Berufserfahrung mitbringe. Ja, und das war für mich überhaupt keine Frage zu sagen, da geht das Sicherheitsbedürfnis vor. Ich meine, ich werde jetzt dann Papa. Ich habe eine Frau, die absolut auf eigenen Beinen steht, die macht ihre Sachen selbst und es ist auch niemand, die kümmert sich selber gut um sich und um ihren Teil unseres Haushalts. Aber trotzdem habe ich einfach Verantwortungen zu tragen und ich glaube, das wäre einfach komplett unrealistisch gewesen zu sagen, bloß weil ich da eine Leidenschaft dafür habe, mache ich mich da damit selbstständig, vielleicht sogar mit einem Kredit oder sowas. Das wäre voll in die Hose gegangen und den Druck hätte ich auch emotional nicht gepackt, weil wenn das noch dazugekommen wäre zu dem ganzen Frust, der sowieso schon da drin ist, wenn du nicht weiterkommst, ich glaube, da zerbrechen dann viele dran und ich habe durchaus Kontakt mit einem oder anderen Indie-Entwickler jetzt auch gerade über meine Entwicklungsforen, die da wirklich einen Kredit aufgenommen haben oder jahrelang Erspartes in so 2 Jahre Vollzeitentwicklung gesteckt haben und das Ding ist voll gegen die Wand gefahren. Und mir wird das nicht das Genick brechen. Also ich möchte halt versuchen, das
auszubauen. Du bist jetzt nicht kommerziell abhängig davon, dass Outbuddies ein Erfolg wird, genau.
Nee, also ich bin nicht davon abhängig, dass ich meine Miete bezahlen kann. Also quasi meine Zukunft als Indie-Entwickler ist davon abhängig tatsächlich. Aber nicht meine Zukunft, was meine Basisfinanzierung angeht, so was man so diese Burn Rate nennt, also Miete, Essen,
einmal im
Jahr. Genau, sowas, genau. Also du kriegst du irgendwie weggestemmt, und das ist auch tatsächlich, das ist jetzt mein Modell. Das hat natürlich auch extreme Nachteile. Also die Nachteile sind natürlich, dass du immer wieder rauskommst, ne, dass du manchmal wirklich mit einem aggressiven Gefühl auch auf deinen Primärjob gehst, weil du eigentlich an deinem Game arbeiten möchtest. Du musst aber in deinen Primärjob gehen und dann da irgendwie natürlich auch, ich meine, die Patienten haben das verdient, dass ich dann auch für die da bin und dass ich da zumindest, wenn ich keine Lust habe, mir das nicht anmerken lasse, so, ne? Und das ist halt was, das muss man unter Kontrolle haben. Das sind schon Nachteile, und du kommst unendlich langsam voran, so, ne? Da steckt in Outbuddy steckt jetzt ungefähr ein gutes Jahr, gute 1,5 Jahre Vollzeitentwicklung drin. Aber auf dem Papier mache ich das jetzt seit Anfang 2013.
Naja, klar, weil du halt Teilzeit arbeitest.
Ja, genau, weil es halt einfach sich super krass zieht. Ne? Und dann sagen die Leute, why it's taking so long? Why don't you get it out? So. Und dann, das ist halt so immer so diese Vorstellung. Jeder denkt, dass die Indie-Entwickler 100% an diesen Projekten arbeiten. Aber ich kenne da ganz viele, die, selbst wenn die kein Angestelltenverhältnis haben, machen die ganz viel nebenher noch Commissions oder andere Sachen, einfach um sich über Wasser zu halten, weil irgendwas muss die Miete halt bezahlen. Und während dieser Entwicklungsphase hast du einfach null Einkünfte. Das ist einfach so, wenn du nicht gerade irgendwie von Sony oder Nintendo oder Microsoft da im Indie-Programm landest.
Ja, oder wenn du eben halt auch kein Erfolgsvorgängerspiel hast. Also so Leute wie jetzt Stardew Valley, Axiom Verge, die können halt an ihrem nächsten Spiel entwickeln, solange sie Bock haben, ja, oder so. Ja. So wenn du einmal so einen Erfolg hast, dann kannst du natürlich dir auch die Zeit nehmen und dann dich damit finanzieren fürs nächste. Da ist ja Kickstarter eine gute Plattform dafür, um jetzt quasi so das auf den nächsten Schritt einzuleiten. Was waren so deine Überlegungen, mit Kickstarter das zu machen? Also du hast schon angedeutet, du möchtest damit ein bisschen Geld generieren, ein bisschen Aufmerksamkeit, um eben dann auch das Spiel zu verbessern, sprich Musik und Konzeptart und Grafiken einzukaufen. Was ist denn so der nächste Schritt? Also was ist so deine Vision für Outbuddies und Kickstarter und deinen persönlichen Entwicklungsstand?
Also mit dem Kickstarter, ich habe mir das tatsächlich lange überlegt. Ne? Das war keine einfache Entscheidung, zu sagen, ich gehe auf Kickstarter oder ich gehe nicht auf Kickstarter, weil tatsächlich Projekte wie Outbuddies, also mit so einer 16-Bit-Grafik, das ist insgesamt ein Produkt, das ist schon vom Genre her eher ein Nischengenre, was jetzt erstmal einschlagen bei Kickstarter. Und ich rechne nicht damit, dass ich besonders, dass das besonders viel Zug aufnimmt, die Kampagne, weil das einfach ein begrenzter Markt ist für solche Produkte. Wenn du nicht gerade etwas extrem grafisch Außergewöhnliches machst, ne, so wie Hyper Light Drifter, was dann einfach extrem steil geht, hast du bei Kickstarter da nicht so viel zu erwarten. Und da ist halt so die Frage, so, okay, für was benutzt du Kickstarter dann? Also meine Basisfinanzierung kann ich über Kickstarter vergessen. Das ist einfach, bei Kickstarter brauchst du auch inzwischen einen Namen, was ja auch passiert. Also hier mit den Mega Man Nachfolger und hier Mighty Number 9, genau, es war mir gerade entfallen. Oder hier den Castlevania Nachfolger. Wenn du schon ein Gesicht hast, kannst du auf Kickstarter tatsächlich ein richtiges Entwicklerbudget fanden. Wenn du unbekannt bist, hast du auf Kickstarter dasselbe Problem. Und
dann musst du irgendwie durch eine ausgefallene Idee oder irgendwas einen Hype generieren. Ja.
Du hast natürlich eine Chance, ne? Chance ist es immer. Und für mich ist es eigentlich wirklich so zu schauen, bekomme ich die Öffentlichkeit? Das ist einfach auch eine Chance, wirklich das Produkt auch mal auf einer anderen Plattform zu präsentieren und vielleicht einfach ein paar neue Fans zu gewinnen. Kickstarter kostet mich jetzt prinzipiell 1,5 Monate Arbeit in der Vorbereitung ungefähr. Aber
darf sonst man auch nicht vergessen, gell? Das ist nicht einfach nur zack online schalten, man muss sich ja richtig drum kümmern
auch, ja. Na, das ist schon aufwendig. Also ich habe das total unterschätzt. Ich habe gedacht, ja, mein Gott, deine Assets, die machst du dann relativ schnell. Aber das hat schon, das ist schon aufwendig, so eine Seite zu gestalten und dann diese ganzen spezifischen Dinge, die man dann für so einen Kickstarter halt auch braucht, auf die Reihe zu kriegen. Und dann, ich denke, für so eine PR-Aktion, einfach, dass du mal in der Öffentlichkeit bist auf so einer Plattform, lohnt sich das für so einen kleinen Indie für mich auf jeden Fall. Und wenn die Leute das jetzt ein bisschen gut finden, habe ich auf jeden Fall die Chance, meinen Musiker und meine Grafikerin halt finanziert zu bekommen. Da geht es jetzt um keine riesige Summe so. Und also mein basales Funding-Goal für den Kickstarter, das werden 5.000 Euro sein. Das geht allerdings noch nicht in die Freelancer, sondern das geht in Sachen, die ich zukaufen muss, also Soundeffekte, Assets und Lizenzen und so ein Kram und ein bisschen Budget für mich auch, weil es jetzt dieses Jahr schon knapp wird, weil meine Frau jetzt auch in Elternzeit geht. Dann wäre jetzt einfach viel weniger Geld zur Verfügung dieses Jahr. Also 5.000 Euro sind quasi für mich und dann habe ich eben für die Freelancer weitere 5.000 Euro und das würde mir dann schon reichen. Das ist dann eben gar nicht so viel. Also 5.000 Euro reichen, um einen Original Soundtrack komponiert zu bekommen und der Musiker ist echt gut. Der macht so 90er Jahre Synthesizer Musik, ist auch auf Bandcamp relativ Robin bekannt. Otgen, genau. Ja, genau. Den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Der hat auch schon ein ganz gutes Following. Und die Amanda Kiefer, die ist auch, die arbeitet auch Vollzeit als Concept Artist, einfach, glaube ich, bei einer Filmagentur. Die macht das auch so nebenher halt. Ne? Und so für 5.000 Euro kriegst du da halt zwei richtig professionelle Leute, die das dann auch wirklich auf eine ganz neue Ebene bringen können, das Projekt. Und da wäre ich schon super happy, wenn so ein Funny Goal funktioniert, aber du kannst
also quasi deine Goals sind 5.000, 8.000 und 10.000. Bei 8.000 gibt es den Soundtrack und bei 10.000 gibt es dann die Concept Artist
von Amanda. Genau, da kommt der Concept Artist und dann habe ich, wenn es wirklich steigen sollte, habe ich dann auch noch Stretch Goals, wo ich dann auch quasi die Spielewelt nochmal um extra Kampagnen erweitern kann. Aber da gucke ich dann mal mit den Stretch Goals, wie so eine Kickstarter-Kampagne anläuft. Da kannst du normalerweise in den ersten 5-6 Tagen kannst du schon sagen, ob das was wird oder nicht.
So, ja, das lässt sich ja inzwischen recht gut analysieren. Genau, wenn da nicht nochmal irgendwie am Ende nochmal irgendein Artikel auf Rock, Paper, Shotgun oder so kommt, das kann ja dann manchmal auch Wunder wirken. Oder ein Podcast bei Insert Moin.
Ja, absolut. Deswegen ist es jetzt auch absolut geil, dass wir das machen können, weil das sind wirklich die Dinge, die da den Unterschied machen. Die Sichtbarkeit.
Ich glaube, das ist klar. Kickstarter funktioniert nicht, ohne viel Aufmerksamkeit drumherum auch zu machen. Also Kickstarter als reine Werbeplattform, wie es ganz am Anfang war, bei Double Fine oder so, das funktioniert nicht mehr. Ist das auch der Grund für dein sehr, ich sage jetzt mal, sehr zaghaftes Goal? Weil 5.000, das ist ja keine Spielefinanzierung im eigentlichen Sinne. Das ist ja wirklich so, zu sagen, okay, ich kann mich damit noch ein paar damit rechtfertige ich quasi, dass ich mein Job reduziert habe, oder? So, das ist ja so ein bisschen so die Aussage, weil das ist ja kein Budget, mit dem das Spiel irgendwie ansatzweise finanziert worden wäre. Das ist wirklich eher so, das Spiel ist eigentlich fertig, mehr oder weniger, ich könnte es jetzt releasen, aber das würde mir gut tun, das jetzt einfach noch zu haben. So.
Ja, das wäre natürlich cool. Fertig ist es noch nicht. Also die Spielewelt, die ist erst seit ungefähr 25% ist, die erstellt.
Also brauchst du schon richtig noch, um weiterzuentwickeln. Okay.
Ja, absolut. Aber das ist natürlich so, dass der Backbone quasi fertig ist. Also die ganzen künstlichen Intelligenzen. Ich muss auch natürlich noch viel zeichnen, aber die künstliche Intelligenz, die Steuerung, die Basis-Engine, der Level-Editor, alles, was du halt brauchst, um so ein Konzept zu erstellen, das ist ja eigentlich die richtige Arbeit. Das Level-Design ist ja nur ein kleiner Aspekt von so einem Spieleprojekt. Und da denke ich, bin ich bis Mai 2018 ist geplant, kann ich dann releasen. Und bis zu dieser Zeit wäre eben so ein kleines Extra-Budget wirklich noch ganz gut. Das Spiel wird auch rauskommen, wenn der Kickstarter scheitert. Definitiv, ich ziehe das durch. Aber es kann natürlich sein, dass ich dann wieder mal wieder mehr arbeiten muss für ein paar Monate, um einfach Budget wieder zu bekommen. Da müssen wir dann mal gucken. Aber das würde jetzt dem Spiel nicht das Genick brechen. Und die Kickstarter-Kampagne ist aber auch ganz klar so formuliert, dass das Ziel ist. Ich glaube, das ist als unbekannter Entwickler, der nicht in Amerika sitzt und der noch keine kommerziellen Produkte vorzuweisen hat, unrealistisch ist, ein höheres Goal anzusetzen. Und ich habe mir halt gedacht, also lieber ich habe eine kleine erfolgreiche Kampagne. Du kriegst ja dann auch von Kickstarter dieses Label, weißt du? Du kannst dann die Seite auf Kickstarter gestalten. Du hast dieses successfully crowdfunded Label, was dir natürlich auch wieder total hilft bei der Vermarktung. Du kriegst schon eine gewisse Öffentlichkeit, aber Kickstarter ist natürlich nicht mehr das, was es jetzt vor ein paar Jahren war, wo du einfach ein Projekt hochgeladen hast und hast eine massive Aufmerksamkeit bekommen. Das ist ähnlich wie bei Greenlight jetzt auch. Das ist eine Plattform, die hat sich total verändert.
Naja, ich sehe das auch so, lieber eine kleine Kampagne erfolgreich, weil dann kriegst du das Geld ja auch, wenn du jetzt ja, irgendwie genau. gleich 10.000 ansetzt und es hört bei 8.000 auf, dann hättest du quasi Zugriff auf 8.000, aber kriegst sie ja nicht. Ja, also lieber overfunden. Ich glaube, das ist inzwischen Usus bei Kickstarter.
Absolut.
Weil du gerade Greenlight angesprochen hast, wir hatten neulich bei Lean News, unserem Rückblickformat am Samstag für Patreons, hatten wir auch ausführlich gesprochen über diese Änderung, die bei Greenlight passiert. Jetzt rutschst du quasi noch in die Endphase von Greenlight rein, wo die Community über die Spiele abstimmen kann. Wie siehst du das denn mit dieser Steam-Entwicklung? Also Steam ist ja die wichtigste Plattform für so Spiele wie dich. Du entwickelst es ja hauptsächlich wahrscheinlich erstmal für PC und wahrscheinlich dann irgendwann Linux, Mac und Konsolenportierungen dann irgendwann später hinten dran. Da will man ja auf Steam landen. Greenlight ist ja sehr umstritten. Wie siehst du das und wie siehst du diese Änderungen, dass man in Zukunft einfach bezahlt, um direkt auf Steam zu landen? Ist das eher Vorteil oder Nachteil für dich?
Ich denke, dass Greenlight grundlegend kein schlechtes Konzept war. Das Problem ist einfach, dass sie natürlich eine gewisse Qualitätskontrolle brauchen. Und ob die Qualitätskontrolle jetzt über das Einkaufen nach Steam sich verbessern lässt, das werden wir sehen. Also was ich bei dem neuen Konzept, aber das ist ja auch noch nicht komplett vorgestellt worden, aber was ich bei dem neuen Konzept vermisse, ist tatsächlich die Frage, wie verhindert man das, eine Riesenmasse an Schrott über Steam vermarktet wird, ne? Dass einfach die Plattform genauso wie der App Store oder der Android Store einfach voll ist mit billigst produzierten Produkten, die immer wieder reskinned werden, also wo dasselbe schlechte Spiel, was überhaupt nicht geeignet ist für so eine Plattform wie Steam, immer wieder mit ein paar neuen billigen Assets immer wieder hochgeladen wird. Also das ist schon ein Riesenproblem. Und Greenlight hat sich von den Anforderungen her, ich glaube, das war so Anfang 2015, da ist dann auf einmal die Anforderung extrem gesunken. Als ich dann so angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, also mit diesen Greenlight-Sachen, wenn du jetzt 2012 oder 2013 ein Spiel da hochgeladen hast und es hatte nicht wirklich eine echt solide Qualität, dann hattest du keine Chance, durch diesen Kurationsprozess durchzukommen, weil ich glaube tatsächlich, das sehr limitiert war, da sind immer nur nicht mehr als 100 Spiele pro 2 Monate oder so sind da durchgekommen durch dieses Nadelöhr und da musste die Community musste da schon wirklich dahinter stehen und die Mitarbeiter von Steam haben sich die Produkte auch wirklich persönlich, glaube ich, noch angesehen so, ne? Und irgendwann wurde das verändert und dann war das dann so ein Automatismus und
das man geht hat heutzutage auch gar nicht mehr. Haben wir noch neulich auch gehabt, allein im letzten Jahr wurden 3-mal so viele Spiele released, wie bisher auf Steam überhaupt waren oder so. Genau. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber es war enorm. Also 70% aller Spiele sind letztes Jahr rausgekommen oder sowas. Ganz krass.
Ja, ich habe die Torte auch gesehen. Ja, das war Wahnsinn. Die hat auch ziemlich viel Angst gemacht. Und ich glaube, das war auch einfach, das ist aber so, wie die Industrie halt eben ist. Ich meine, ich gehöre ja auch dazu. Ich meine,
du profitierst ja auch von der Entwicklung, dass jeder Spiele entwickeln kann, oder?
Ja, ganz genau. Also ich profitiere von den Game Engines, ich profitiere von den neuen Arbeitszeitmodellen, die inzwischen möglich sind. Ich gehöre genau in diese Gruppe, ne? Und als Mitglied dieser Gruppe sich zu beschweren, dass es diese Gruppe gibt, das ist natürlich immer so ein bisschen.
Dass es so viele Spiele gibt, genau.
Ja, das ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, was ich denke, was halt wichtig sein wird, und das weiß ich nicht, ob das neue Konzept, mit dem sich einkaufen, das Problem lösen wird, ist, dass in irgendeiner Art und Weise eine Qualitätskontrolle her muss. Ich habe aber auch keine zündende Idee, wie das gelingen kann, so, ne? Aber das, ich glaube, dass auch Suchfunktionen verbessert werden müssen, ne? Dass man halt wirklich sagt, okay, also für mir fällt es immer noch schwer, ne? Obwohl ich jetzt Indie-Gamer bin, auf Steam wirklich die Spiele zu finden, die ich spielen möchte. Also außer ich kenne die Titel eben, ne? Und deswegen sind halt auch YouTube-Channels und Twitch-Streamer und einfach der ganze Indie-Game-Journalismus, ne, der sich ja auch zaghaft entwickelt, finde ich immer noch persönlich. Also so Magazines und Channels, die wirklich ausschließlich den Indie-Games gewidmet sind, die wirklich ein gutes Following haben, ist immer noch relativ selten. Und ich glaube, dass das immer noch eine Nischensache ist und eine Kombination aus guter Berichterstattung, dass man die Perlen auch finden kann auf Steam.
Ja, Kuration ist das Stichwort, glaube ich.
Ja, die Kuration genau,
und eben gute Vorschläge.
Ja. Genau, dass da einfach sich eine Industrie entwickelt, die aber auch natürlich sich irgendwie finanzieren muss, weil die ganzen Jungs, die da Stunden rein stecken, um sich diese ganze Spieleflut überhaupt anzugucken. Aber das ist natürlich einfach ein Marktproblem. Das sehen wir auf Steam, das sehen wir auf allen anderen Plattformen. Und das ist halt schade, wenn ich dann auch von Freunden wirkliche Qualitätsprodukte sehe, die dann einfach komplett floppen, weil sie einfach nicht sichtbar sind. Ne? Und ich glaube,
selbst AAA-Produkte wie Dishonored 2 haben Sichtbarkeits- und Finanzierungsprobleme, die werden auch nicht gespielt. Also das ist kein Problem, was nur den Indie-Markt betrifft. Das ist, glaube ich, einfach die generelle Überflutung im positiven wie negativen Sinne an qualitativ guten Spielen. Ja, ja. Jetzt machen wir mal einen Zeitsprung nach vorne. Mai 2018, dein Spiel ist final, du hast deine Finanzierung geschafft, Leute interessieren sich für dein Spiel, es wird gespielt. Was passiert danach? Wie siehst du deine Zukunft nach Outbuddies? Wo möchtest du hin und was ist was passiert mit dir?
Mhm. Also sollte das Spiel einen gewissen Anklang finden und das bedeutet dann also ein gewisses Budget einspielen, was so ungefähr meine Entwicklungskosten decken könnte, so sagen wir mal so in 1 bis 2 Jahren, dann würde ich auf jeden Fall das Spiel weiter versorgen, erstmal mit Updates, die Welt vielleicht auch noch weiter ausbauen, DLCs erstellen, also mit alternativen Spielecharakteren oder vielleicht auch nochmal eine extra Welt, die man ranpatchen kann noch. Ne? Mhm. Also ich würde erstmal versuchen, das Spiel noch 1 bis 1,5 Jahre weiter zu betreuen.
Also du hast immer noch Bock auf diese Welt auch, sag.
Ja, ich wollte das dann eigentlich schon. Also ich fand, die haben das super, super cool hingekriegt mit Shovel Knight, ne? Mhm. Dass sie da immer wieder im Prinzip dieselbe Welt nehmen und dann so kleine Änderungen machen, einen neuen Ritter einfügen, dass die Leute, dass du einfach das auch ausbaust zu einer gewissen Marke, weil mein Traum tatsächlich ist immer noch, Outbuddies irgendwann zu dem Spiel zu machen, das es ursprünglich mal in meinem Kopf war, ne? Nämlich so wirklich so ein Open World Weltraum Adventure, wo du halt wirklich dann auch Planeten bereisen kannst und so, und da hätte ich schon immer noch Bock drauf, ne, das alles noch ein bisschen größer zu machen, aber jetzt bleibe ich erstmal bei diesem kleinen überschaubaren Ding und guck mal, wie das läuft, aber ich werde es auf jeden Fall erstmal weiter betreuen. Und was ich auch machen wollte, ich habe so Ideen im Kopf, 2, 3 Ideen für so kleinere Arcade-Games, die so echt so ein bisschen mehr casual sind, dass ich einfach mal wieder so ein Projekt mache, weißt du, was du so in einem Jahr abschließen kannst, nebenher. Zwischendrin einfach mal irgendwas total Hirnloses, wo man nicht so mega komplexe Mechaniken und Sachen. Und
nicht alles mit allem zusammenhängt dann,
ja. Ja, was nicht so unglaublich komplex ist, so, ne, weil so ein Metroidvania, das war ja schon eine relativ dumme Entscheidung, als erstes Projekt ein Metroidvania zu machen. Weil
das ist einfach, gut, dass du das sagst, das ist natürlich eine Riesenherausforderung, natürlich, klar.
Ja, das ist die Hölle. Ich habe 2012 habe ich angefangen gehabt mit einem kleinen Side-Scrolling Beat'em-up, sowas wie hier, was jetzt auch rausgekommen ist, das River City Ransom Underground, ne, das hatte die Neuauflage, übrigens ein super geiles Spiel, macht richtig Spaß. Mit sowas hatte ich angefangen und habe dann irgendwann, weil ich einfach meinen Code schlecht sortiert hatte, habe ich dann die Lust am Projekt verloren und habe gesagt, okay, jetzt machst du sowas Richtung Jump'n'Run, Metroidvania, und habe gedacht, ja, das ist dann auch nicht ganz so komplex von den AIs und von der Programmierung wie so ein Beat'em'up, aber es hat sich herausgestellt, dass das der absolute Nemesis ist. dann hoffen wir mal. Aber das Wichtigste ist geschafft. Also es gibt jetzt eigentlich keine Faktoren mehr, die Produktion jetzt noch zum Scheitern bringen könnten. Da bin ich jetzt drüber an dem Punkt.
Aber es klingt doch gut, dass du noch Lust hast auf diese Welt und es weiter auszubauen. Ich finde es auch einen ganz guten Ansatz, so wie Shovel Knight oder Stardew Valley. Da kommt jetzt halt dann der Multiplayer, oder dass man, wenn man da weiter ausbaut, weil man baut sich ja auch so eine Fan-Community dann auf, wenn das Projekt gemocht wird, wie es im Falle von Shovel Knight und Co. dann auch ist, dass man die da bei Stange hält, oder auch mein geliebtes Kingdoms. die das weiterentwickeln. Das liebe ich ja auch total, das Spiel. Und das ist quasi so, der zweite Teil wächst dann auf einmal so in das Originalspiel rein. Also da kommen Verbesserungen dazu und dann merkst du auf einmal, okay, das ist eigentlich schon fast wie der Nachfolgertitel oder das Spiel so, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und das finde ich dann auch immer ganz gut, wenn so ein Projekt mitwächst und weiterentwickelt wird. Wie sieht's denn aus mit Portierungen? Ganz viele Leute schreien dann immer, ja, das ist ja ein cooles Spiel, würde ich spielen, aber es gibt's ja nur für PC. Ist das bei deinem Spiel technisch so easy machbar? Also ich meine, könnte mir das jetzt auch sehr gut auf der Switch zum Beispiel vorstellen? Oder hast du das nicht mitbedacht bei deiner Engine-Wahl?
Ja, also die Engine in ihrem Naturzustand bietet keine Portierung an und meine Kenntnisse reichen auch nicht aus, sowas zu machen. Es gibt aber Möglichkeiten. Also es gibt einige Fusion-Games, die erfolgreich auch auf die ganz normalen Konsolen portiert wurden. Da muss man aber dann eben jemanden anstellen, der das macht. Ne? Und es gibt ein Framework dafür. Es gibt auch ein, zwei Leute, die das können und diesen Service auch anbieten. Aber das kostet ungefähr... Das
ist ja Finanzierung wieder.
Genau, genau, du musst es finanziert kriegen. Das kostet dich schon pro Plattform 15.000 bis 20.000 Euro. Okay. Und das musst du halt erstmal dann in so einem Indie-Game reinspielen. Ne? Das kann ja sein, dass Outbuddies nicht mehr als 10.000 Euro in seinem Lebenszyklus verdient. Das ist möglich, dass sowas passiert. Ne? Das ist ein Hochrisikoprojekt und ein Nischenprojekt. Und dann würde sich eine Portierung einfach nicht lohnen und dass man halt nur auf den Knopf drückt und dann hat man da seinen Switch-Port. Das funktioniert bei der Game-Engine definitiv nicht. Kann ich aber noch mal Werbung machen für Fusion 3, da wird es dann perspektivisch gehen, so, ne? Das
du theoretisch dann zumindest.
Das würde dann, genau, theoretisch gehen, dann schauen wir mal, wie es praktisch ist. Aber bei der Engine, wie sie jetzt ist, ist es komplex. Da muss man wirklich ein hochgradig gut ausgebildeter Informatiker sein, um sowas hinzukriegen. Und da bin ich weit davon weg von meinen Skills. Und deswegen
oder halt Microsoft AdID-Programm oder sowas kommt auf dich zu und sagt, wir finanzieren diese Portierung. Das wäre natürlich auch immer noch eine Möglichkeit. Ja.
Ich werde absolut versuchen, auch wenn das auf dem Markt ist und wenn das ein Following hat, dann werde ich auf jeden Fall versuchen, Kontakt zu Nintendo zu kriegen und dann Support zu bekommen. Also machbar ist das. Ne? Es ist einfach immer nur eine Geldfrage. Und irgendwo hört dann auch absolut mein Indie-Bedürfnis auf, also mich dann da irgendwie mit den Certification-Listen von Nintendo und Microsoft Sony rumzuschlagen.
Das können andere machen, das verstehe ich, ja.
Nee, ich glaube, da würde ich dann komplett...
Da hört die One-Man-Show dann auch auf, ja,
verstehe ich. Ja, da hört die One-Man-Show definitiv auf, das sollen dann die Leute machen, die das wirklich können, weil das ist, glaube ich, dann auch nicht das, warum ich das ursprünglich angefangen habe, aber es ist halt eine wichtige Arbeit, aber man muss da echt einen Nerv für haben, weil ich glaube, da reicht meine Ausbildung und meine Fähigkeiten werden dafür nicht ausreichen für sowas. Da bin ich auch ziemlich klar und sage im Moment jedem, der mich fragt, nein, es wird keinen sicheren Port zu irgendeiner anderen Plattform geben, auch nicht zu Mac, auch nicht zu Linux, weil ich einfach die Qualität nicht garantieren kann und dann will ich auch nichts versprechen.
Ja, lieber auf eine Sache konzentrieren.
Ja, genau.
Sehr schön. Also dann werden wir das weiter beobachten. Am 1. April geht dein Kickstarter los auf kickstarter.com. Alle Informationen findet man wahrscheinlich am einfachsten auf Outbuddies mit IE geschrieben, wie es korrekt ist, outbuddies.com. Richtig? Das ist deine Hauptseite. Genau, da gibt es wahrscheinlich alle Infos und Trailer und so.
Genau, da gibt's den Trailer, da kann man die Demo runterladen. Also wir haben
gut, dass du sagst, ja.
Voll funktionsfähige, spielbare Demo, die man sich angucken kann. Da ist auch der Koop-Modus schon drin. Kann man auch mit zwei Gamepads, habe ich gerade gestern noch debuggt gekriegt, dass es jetzt auch wirklich funktioniert. Man kann jetzt zwei Gamepads verwenden. Und das fände ich absolut cool, wenn ihr das mal runterladet und mal schaut, so wie sich das einfach spielt, mir vielleicht auch was schreibt. Da ist auch die Greenlight-Seite verlinkt auf outbuddies.com und das ist
genau, also damit kann man dich, glaube ich, momentan, glaube ich, auch sehr gut unterstützen, glücklich, wenn man auf Greenlight ein Däumchen hoch gibt, gell?
Ja, absolut.
Das Spiel, was sagt, zusagt, meine ich.
Ja, absolut, weil Greenlight, das ist wirklich jetzt, man merkt, dass die Frequentierung auch seitens der Steam-User jetzt seit der Ankündigung stark abgenommen hat. Und ich glaube nicht, dass ich über den Greenlight-Weg noch auf Steam komme. Jetzt außer jeder, der diesen Podcast hört, gibt mir einen Daumen. Dann habe ich
viel braucht man denn da so? Wie viele Votes?
Ah, normalerweise so 10.000 Votes brauchst du, um drauf zu kommen. Vielleicht auch ein paar weniger. Aber im Moment hänge ich fest bei 900 nach drei Tagen. Am ersten Tag war es super, habe ich viele Votes gekriegt und 100% positive Kommentare auch. Also die Leute fanden es echt gut. Und dann ist es einfach von der Frontpage von Greenlight runtergefallen. Weil und, dann halt
zack,
von,
ist weg.
Und dann ist es sofort, also mein Traffic ist bei null im Moment. So, das ist wirklich so, ist Greenlight jetzt. Ne? Und ich glaube, wenn ich in diesem System noch auf Steam will, dann brauche ich auf jeden Fall die Votes von jedem, den ich irgendwie kriegen kann. Dann schauen wir mal, ob das klappt. Und genau, der Kickstarter ist dann am 1. April auf jeden Fall auch verlinkt. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Das wäre echt sehr hilfreich. Und
also, Greenlight sollten wir ja wohl hinkriegen hier als Inside Moin Community.
Ja, das wäre cool.
Schaut mal da vorbei. Wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank für deine Einblicke. Es war sehr interessant. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich drück dir die Daumen für das Projekt und mal sehen, also wenn es fertig ist, dann mich hast du auf jeden Fall schon direkt angesprochen mit Metroidvania. Ich liebe dieses Nischengenre ja sehr, sehr arg. Von daher werde ich auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Viel Erfolg weiterhin, auch in deinem Arztjob, dass dies beides gut sich weiterentwickelt und wir sprechen uns wieder, wenn alles geklappt hat, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, hier zu sein. Es ist eine Riesenchance. Und vielen Dank für die Einladung und danke fürs Zuhören.
Und weiterhin gute Frust- und Kritikphasen.
Ja, ich werde es brauchen können. Ja, vielen Dank.
Wunderbar. Bis bald. Tschüss.
Bis bald.